Die heutige Episode hält keine konkreten Tipps für Sie auf Jobsuche oder in der Karriere bereit. Ich nutze diese Folge zur freien Reflexion dahingehend, welche Implikationen die gesellschaftlichen Herausforderungen und Phänomene gegenwärtig auf den Arbeitsmarkt und im Endeffekt auch auf die Wirtschaft haben. Dabei berichte ich aus der Sicht eines Headhunters, der kein Politiker oder Journalist ist, sondern aus täglichen Gesprächen mit Unternehmensentscheidern und Topmanagern, ja, seine ganz bescheidenen Beobachtungen und Schlussfolgerungen wiedergibt.
Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
Die sogenannte German Angst ist ein Begriff, der vor allem in angelsächsischen Medien verwendet wird, um die sehr stark ausgeprägte Vorsicht der Deutschen in vielerlei Hinsicht zu beschreiben. Ich bin auf diesen Begriff der German Angst relativ früh schon im Studium gestoßen und habe gemerkt, dass uns dieses Etikett anheftet. Aber meines Erachtens ist da schon auch etwas dran. Bevor wir die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt thematisieren, würde ich gerne mal ein paar Angstfaktoren auflisten, auf die das Verhalten von Entscheidern und Bewerbern bzw. Kandidaten auf Executive Level zurückzuführen sein könnte, das ich zurzeit beobachte. Wohlgemerkt spreche ich hier im Konjunktiv, da ich keine monokausale Ursache festmachen kann, aber die gegenwärtige gesellschaftliche Stimmung doch sehr stark von Zurückhaltung geprägt ist, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Was treibt also die German Angst gegenwärtig? Eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt einen Tiefstand der gefühlten Meinungsfreiheit in Deutschland. Nur etwa 40% bejahten die Frage, ob man noch frei seine Meinung hierzulande, vor allem zu politischen Themen, äußern dürfe. Und es wird ein Vergleich zu 1990 angestellt, als knapp 80% diese Frage mit Ja beantworteten. Daraus lässt sich ein Trend der Zurückhaltung durch Angst erkennen, denn es geht um die gefühlte Meinungsfreiheit. Als weiteres damit zusammenhängendes Phänomen beobachte ich das ideologische Framing auf allen Seiten der Politik, besonders seit der Corona-Pandemie. Pluralität in gesellschaftlichen Debatten ist meines Erachtens in so einer Demokratie, wie wir sie haben, notwendig. Besorgniserregend ist jedoch der wachsende Grad an Anfeindung, der diese Auseinandersetzung zunehmend prägt. Außerdem lösen in den letzten Jahren und auch in der Gegenwart geopolitische Krisen und Kriege einander in einer sehr, sehr hohen Frequenz ab. Und wir beobachten erratisches Verhalten auf der Weltbühne der Entscheider, ohne da jetzt auf konkrete Personen einzugehen. Und die Rohstoffkrise, unzumutbare Energiepreise und weitere Engpässe, ja, treiben ebenfalls die deutsche Wirtschaft in eine relativ problematische Situation seit längerer Zeit. Und auch weitere einschränkende und administrative Monster liegen den Mittelständlern noch in den Knochen und verhäufen sich auch immer mehr. Die eine destruktiv agierende Regierung wird hier von einer anderen abgelöst und der Mittelstand wird wiederum nicht wirklich entlastet, obwohl dieser das Rückgrat der Wirtschaft und im Endeffekt auch des sozialen Friedens darstellt. Soweit zumindest mein Verständnis der Wirkungskette Wirtschaft und Gesellschaft. Die Konsequenz der Zurückhaltung aus monetären Gründen in den Unternehmen, aber eben auch aus Angst, ist, Deutschland verliert nach meinen Beobachtungen die Innovationsführerschaft und die Ingenieurskunst als Säule bröckelt auch in der internationalen Wahrnehmung. Naja, und jetzt ist der vermeintliche Silberstreif am Horizont für die hiesige Industrielandschaft und die Erhaltung der Ingenieursarbeit die Flucht in die Rüstungsindustrie. Diesem Pfad folgen aktuell nicht nur einige Automotive-Zulieferer, sondern auch einige Hidden Champions, von denen ich es, sagen wir mal, von der Produktseite her nicht erwartet hätte. Dabei bietet dieser Industriezweig meines Erachtens nur scheinbare langfristige Sicherheit für den Order-Intake der Unternehmen. Lanz und Precht haben in ihrem Podcast eine ganz gute Potenzialanalyse durchgeführt, ob so viel Rüstung überhaupt gebraucht wird langfristig. Kriege sind endlich. Zum Glück. Und Deutschland ist nicht das einzige Land, das aufrüstet, was zu einem Angebotsüberhang in Europa führen kann. In naher Zukunft sei die Nachfrage daher schon recht ausreichend bedient. Anders als bei Autos zum Beispiel, die in einem gewissen Turnus immer wieder neu benötigt werden, sind Waffensysteme irgendwann endlich. So viel zum Big Potential der Rüstungsindustrie, das ich für das Gros des Mittelstands als sehr kritisch betrachte. Aus meiner Erfahrung kann ich noch beisteuern, dass der Markt der Rüstung mit alten Zulieferern sehr gut besetzt ist und sehr viel Regulatorik, ja, eine Rolle spielt und nicht unbedingt das Netzwerk primär. Es ist daher ein weit verbreiteter Irrglaube, man müsse als Unternehmen einfach einen Business Developer mit Netzwerk in der Rüstung rekrutieren und dann hätte man den Markt Entree. Außerdem sollte man sich in jedem Fall auch mal ethisch die Frage stellen, ob das wirklich Verteidigung unseres Landes ist oder es eher um das Unterstützen anderer Interessen, zum Beispiel durch Export in den Nahen Osten geht. Aber das würde an der Stelle zu weit führen und ist auch nicht mein Thema, sondern vielmehr sich auf eine vermeintlich naheliegende Industrie zu konzentrieren, ohne das langfristige Potenzial kritisch zu hinterfragen, statt Innovationen in anderen Branchen voranzutreiben, was mehr Mut und Unternehmerkraft erfordern würde. So viel zu meinen Wahrnehmungen. Zugegeben, negative Presse verkauft sich besser, aber geht es Ihnen nicht auch so, dass dystopische Szenarien omnipräsent sind und rein gefühlt negative Berichterstattung die Medienwelt alleinig dominiert? Der Smalltalk mit meinen Peers und Kunden, ja, war vor Jahren auf jeden Fall auch positiver untermalt als die letzten Monate. Es wird in meiner Wahrnehmung Angst und Sorge geschürt und zwar unabhängig der medialen Quelle und Ausrichtung. Wie wirkt sich diese Wahrnehmung auf das Verhalten in der Wirtschaft und noch konkreter auf den Arbeitsmarkt aus, was ja mein Terrain ist? Erstmal, was beobachte ich in den Unternehmen? In erster Linie beeinflusst die gefühlte Angst die Entscheidungsprozesse. Damit meine ich, immer größere und zugleich stockende Entscheidungsgremien entstehen im Mittelstand. Meine Erklärungshypothese dahinter, Verantwortung wird gemieden, Entscheidungen werden bewusst verzögert und versanden im Endeffekt. Oft wird Cover-My-Ass-Politik betrieben, das muss man ganz eindeutig so sagen. Und das Ganze wird dann getarnt als Empowerment von Kollegen, nur weil sich der eine oder andere CEO nicht traut, die Entscheidung über eine längst überfällige Investition alleine zu treffen. Woran merke ich das jetzt primär? Executive Search-Prozesse werden gestartet und dann mittendrin unternehmensseitig abgebrochen. Teilweise wurden meinem Team und mir schon 2/3 unseres Honorars bezahlt und die Kandidatenauswahl lief zeitlich und qualitativ sehr gut. Dennoch erfolgt ein Abbruch. Der häufigste Grund: Unsicherheit, ob man wirklich in das Vorhaben weiterhin investieren möchte, mit dem die Rolle ja zusammenhängt. Dabei handelt es sich in der Auftragsvergabe um Business Development Bestrebungen, zum Beispiel in Form einer vertikalen Markterschließung, für die es dann ja auch eine neue Führungskraft bedarf. Man wisse dann auf einmal nach ein paar Wochen doch nicht mehr, ob es ein guter Zeitpunkt ist, zu investieren und ob man den Markt wirklich erschließen mag. Dabei haben wir Mitte 2025 bis Anfang 2026 einen Lichtblick und ein Momentum erlebt, in dem Unternehmen wieder investieren wollten. Neu geschaffene Rollen wurden beauftragt und nicht nur notwendige Replacements. Der zweite positive Indikator ist, dass es um vertrieblich ausgerichtete Funktionen ging, also eben mit dem Hintergrund des Business Developments, statt reiner Finance-Beauftragungen, die symptomatisch für eine Krise sind. Denn in einer, ja, sagen wir mal, Krisensituation wird dennoch eine CFO-Vakanz besetzt oder vielleicht gerade deshalb ein neuer Manager für die Sanierung in der Funktion gesucht. Ein CSO wird in dieser Phase jedoch als Position selten neu geschaffen. Vielleicht wundert Sie, dass wir dieses Momentum erlebt haben, denn wie gesagt, es hat sich wieder der Modus der Zurückhaltung aus dem Jahr 2024 eingestellt und viele Vorhaben bzw. Suchprozesse wurden wieder pausiert. Auch werden interne Kandidaten dann auf einmal bevorzugt, an die man nicht geglaubt hatte, sonst hätte man ja keinen externen Suchprozess angestoßen. Ich verstehe, dass strategische Formen oftmals mit Rohstoffen zusammenhängen und Energiepreisen. Aber müssen deutsche Unternehmen immer simultan auf eine geopolitische Kriegsaktion reagieren und der erratischen Art eines US-Präsidenten folgen? Treue Zuhörer wissen, was der Nummer 1 Motivator eines Top-Managers ist, den Job zu wechseln. Geld ist es nicht, monetäre Anreize sind lediglich ein Hygienefaktor und es werden auch geringere Gehälter auf diesem Level in Kauf genommen, wenn ein Faktor gegeben ist. Und der ist Gestaltungsspielraum. Autonomie und die Möglichkeit zu wirken sind der Hauptmotivator vieler Führungskräfte, den Job zu wechseln. Der Wille zu gestalten stellt für mich in der Vorauswahl sowohl ein Selektionskriterium, aber auch ein Überzeugungsargument zugleich gegenüber Kandidaten dar. Doch wie viel Gestaltungsspielraum wird man einem neuen CEO zusprechen, wenn die Risikobereitschaft gering ist und die Vorsicht regiert? Wenn Unternehmen keinen Gestaltungsspielraum ermöglichen, attrahieren sie die falschen Manager und werden die falschen Entscheidungen auf dieser Ebene in der finalen Auswahl treffen. Denn Unternehmenswachstum ist ohne Risikobewusstsein und dem Zuspruch von Autonomie nicht möglich. Um zu wachsen oder auch um einen Turnaround erfolgreich zu meistern, braucht es Gestalter und keine Verwalter. Wie soll man als Geschäftsführer aber frei agieren können, wenn an jeder Ecke der Gestaltungsspielraum eingeschränkt wird, weil Risikovermeidung die Direktive ist? Außerdem wird eine Eigenschaft als Buzzword immer wieder repliziert, aber auch wahrhaft bedeutender, und zwar ist es die Resilienz. Ich empfinde das als paradox, denn der Resilienz geht ja schon mal voraus, dass man sich in eine unsichere Situation erstmalig begibt, also sich diese erstmalig aussetzen kann, bevor man überhaupt Ausdauer darin beweisen könnte. Wenn wir jetzt zugleich Resilienz als eine große Stärke der Neuzeit definieren und es auch in Stellenausschreibungen postulieren, können wir nicht zugleich die Strategie von Angst und Zurückhaltung dominieren lassen. Ich fasse mal zusammen. Angst bzw. Zurückhaltung ist der falsche Nährboden für Gestaltungsspielraum und steht außerdem diametral zu den geforderten Managementkompetenzen wie Resilienz und Entscheidungsstärke. Besonders auffällig ist die fehlende Entscheidungsfähigkeit einzelner Akteure bzw. Entscheidungen werden nicht getroffen, sondern hinausgezögert, gemieden, ausschließlich in Gremien verschoben bzw. unter Einbezug unbefugter Kollegen getroffen. In Folge 104 sprach ich von den Top 4 Attributen erfolgreicher Manager, die wissenschaftlich sehr gut erforscht wurden, und die Nummer 1 war Entscheidungsfreude. Ich habe hier noch Resilienz und Gestaltungsspielraum hinzuzufügen, beziehungsweise die Fähigkeit, den Gestaltungsspielraum auszuführen. An dieser Stelle möchte ich nicht nur Muster von Unternehmensentscheidern reflektieren und vielleicht auch kritisieren, sondern auch das Kandidatenverhalten im Arbeitsmarkt widerspiegeln. Dreimal dürfen Sie raten, wie das aussieht. Der Zeitgeist der Unverbindlichkeit aus Folge 80 ist weiterhin präsent. Aber ich würde das Wording um den Zeitgeist der Angst erweitern. Die typische Führungskraft hat sich sehr lange Zeit jetzt in einer Abwehrhaltung wiedergefunden und die Neugier ist daher größer denn je. Sprich, für uns Headhunter ist es einfach, am Anfang des Suchprozesses eine schnelle Longlist an Interessenten für eine Managementposition zu generieren. Und diese ist auch qualitativ sehr passend. Aber noch nie haben so viele Kandidaten am Ende des Prozesses, nachdem man schon persönliche Gespräche inklusive Anreise und ein Assessment durchlaufen ist, ihr Interesse zurückgezogen. Normalerweise läuft es ja anders ab. Man müsste erstmal einen Kandidaten überzeugen, in einen Prozess einzusteigen, und dann steigert sich das Commitment durch Präsenztermine, durch Kennenlernen der Entscheider des Unternehmens sukzessive im Prozessverlauf. Heute läuft es genau gegenteilig ab. Anfangs ist man neugierig und gegen Ende zieht man eher zurück. Und der Grund? Vorsicht und Angst vor Neuem. Denn zwischen den Zeilen ist das wahrhafte Feedback, wenn wir mal nachhaken, rauszuhören und wenn wir uns eben nicht mit Vorwänden für die Absage abspeisen lassen. Und da ergibt sich folgendes Bild. Kandidaten trauen sich am Ende nicht zu wechseln und bleiben beim Teufel, den sie kennen, obwohl sie sich laut eigener Aussage dort sehr unwohl fühlen. Interessant ist auch, dass das sinkende Schiff mehr Sicherheit bietet als der unbekannte Hafen. Wir müssen hierbei jedoch unterscheiden, ob ein Kandidat frei auf dem Markt ist oder noch on the job. Ich sprach von zweiter Kohorte und von einem Zeitraum, der sich von 2024 bis heute erstreckt. Denn in der unmittelbaren Phase nach Corona war die Wechselbereitschaft sogar größer als jetzt. In unseren Executive Assessments evaluieren wir eine Reihe von Kompetenzen. Ich persönlich werde in der Diagnostik die Frage nach Entscheidungswillen zukünftig höher gewichten. In etwa: Wie oft entscheiden Sie alleinig gegen ein Gremium? Wie oft sind Sie in den letzten beiden Jahren bewusst Risiken eingegangen bei Entscheidungen? Und nun frage ich Sie als Zuhörer, wie soll die deutsche Wirtschaft vorangetrieben werden mit diesen Verhaltensweisen und der geringen Risikobereitschaft? Denn Risikobereitschaft ist die Voraussetzung für Vorankommen, Gestaltung und Innovation. Ich möchte mit dieser Episode einfach nur zum Nachdenken anregen, denn ich persönlich vermisse mutige Entscheider immer mehr, die in der Vergangenheit der Innovationsführerschaft die Weltbühne eröffnet hatten. Wenn sich nur noch verrückte und moralisch fragwürdige Menschen alles trauen und erlauben dürfen, aber sich wiederum andere zurückhalten, ist das ja auch keine gute weltwirtschaftliche Entwicklung. Wir haben doch seit Corona spätestens gelernt, dass die Welt sich weiterdreht und vor allem die Auswirkungen auf die Wirtschaft zeitlich limitiert sind. Ebenso wie erratische politische Kriege zwar humanitär und geopolitisch eine Katastrophe sind, aber sich auf die deutsche Wirtschaft nur kurzlebig auswirken, ähnlich wie diese Effekte an der Aktienbörse zu beobachten sind. Gemäß der Markteffizienztheorie ist vieles in der Börse bereits eingepreist, wenn es passiert, und diese erholt sich daher relativ schnell. Und daran, finde ich, sollten wir uns im Arbeitsmarkt, im Wirken der Wirtschaft auch ein Beispiel nehmen. Krisen sind kurzlebiger als Innovation. Ich möchte nicht ausschließlich politikkritisch auftreten, aber ich habe einfach zu oft gesehen, dass man keine große Unterstützung erwarten kann. Ich bin überzeugt davon, die Innovation muss wieder aus dem Mittelstand erwachsen. Ich bin nur ein bescheidener Headhunter und kann als Akteur keine Innovation direkt treiben, wie es Unternehmensentscheider können. Ich weiß, dass ich vermutlich die größte C-Level-Dichte an der Hörerschaft hier Deutschlands mit dem Podcast habe und adressieren darf und bin dafür auch sehr dankbar. Deswegen wollte ich das Thema hier auch mal aufgreifen. Aktuell nehme ich nämlich Angst als vordergründigen Strategieberater der Unternehmen wahr und auch als Karriereberater im Arbeitsmarkt. Lassen Sie uns das ändern. Angst hemmt Entscheidungen, Innovation, Wohlstand und im Endeffekt auch den sozialen Frieden. Es wird wieder Zeit für eine Aufbruchstimmung. Auch im Arbeitsmarkt sollte man sich wieder aus der Deckung begeben. Ich hoffe, ich konnte zumindest ein paar Muster aus dem Arbeitsmarkt zusammenführen und einen Denkanstoß bieten. Abonnieren Sie gerne den Podcast, um keine Inhalte zu verpassen, vor allem, wenn es um Ihre Karriere geht, denn das ist mein kostenfreier Beitrag dazu. Ihr Dominik Roth.